Dieser Podcast wird präsentiert von Twirnbold Reisen. Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Akzent. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser tritt am 30. Dezember vor die Presse nach einer dreistündigen Sondersitzung im Bundestag. Dieser Auftritt war mit einiger Spannung erwartet worden.
Ja, meine Damen und Herren, der furchtbare Anschlag in Magdeburg hat uns tief ins Herz getroffen.
In der Sondersitzung wurde von den verschiedenen Behörden die aktuellsten Erkenntnisse zum Anschlag in Magdeburg präsentiert, wo wenige Tage vor Weihnachten ein 50-jähriger saudischer Arzt mit vollem Tempo auf einen Weihnachtsmarkt fuhr, mitten in eine Menge, 6 Menschen tötete und über 200 Verletzte, zum Teil schwer.
Meine Gedanken sind dieser Tage natürlich auch bei den vielen Verletzten und Schwerverletzten.
Faeser drückt zunächst ihr Mitgefühl aus. Sie sagt, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Alle Hintergründe müssen gründlich und genauestens ermittelt werden.
Jeder Stein werde umgedreht. Aber noch gebe es keine klaren Bilder.
Kein klares Bild über die Motive des Täters zu.
Nathan, du bist Redaktor im Berliner Büro und hast die ganzen Ermittlungen seit dem Anschlag genau verfolgt. Der Auftritt der Innenministerin, der wurde doch sehr genau verfolgt. Die Bevölkerung, die will antworten.
Das kann man sagen, ja, weil die Emotionen, die Leute umtreiben, das war zunächst der Schock, gerade in Magdeburg, unmittelbar, aber auch darüber hinaus, es war viel Trauer und Wut. Es gibt viele Fragen, wie dieser Anschlag möglich sein konnte, warum dieser Mann nicht abgeschoben wurde, warum der Weihnachtsmarkt nicht richtig gesichert war. Und natürlich war der Druck der Parlamentarier groß. Die Opposition wollte wissen, ob die Sicherheitsbehörden richtig gehandelt haben, was sie anders hätten tun können. Und je mehr Zeit vergeht, desto deutlicher wird eben, dass die deutschen Behörden nicht eingestellt sind auf solche Täter. Dass es womöglich sogar Möglichkeiten gab, ihn zu stoppen. Die Gefahren wurden anscheinend nicht ernst genug genommen. Und das alles gibt natürlich der Frage Aufwind, hätte diese Tat verhindert werden können? Das ist die große Frage, die eigentlich seit diesem 20. Dezember die Leute beschäftigt. Das ist das, was die Politiker beschäftigt und natürlich auch die Generalstaatsanwaltschaft, die in der Sache ermittelt.
Auch 3 Wochen nach dem Anschlag laufen die Ermittlungen und die Aufarbeitung zum Anschlag in Magdeburg. Die Frage nach Versäumnissen und Fehlern prägt zunehmend auch die politische Diskussion, sagt Deutschlandredaktor Nathan Giwertsev. Ich bin Marlin Oehler. Schauen wir uns den Aufarbeitungsprozess etwas genauer an. Die Ermittlungen laufen intensiv, noch immer kommen weitere Details ans Licht. Nathan, bleiben wir zuerst in Magdeburg. Wie ging es dann nach dem Anschlag weiter bei den Ermittlungen?
Ich war kurz nach dem Anschlag dort und was ich erlebt habe, das war viel Trauer, das war Solidarität unter den Angehörigen der Opfer, unter den Leuten, die nur durch Zufall überlebt haben, aber natürlich auch sehr starke Emotionen. Und zunächst mal war das so, dass die ersten Stunden nach dem Anschlag gar nicht klar war, wer der Täter war und was das für ein Mensch gewesen ist. Also alle Leute, die ich dort getroffen habe, paar Stunden danach, dachten, das ist ein Islamist. Also wer 8 Jahre nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz sowas tut, muss ein Islamist sein. Und dann irgendwann in der Nacht kam raus, was dieser Typ auf seinen Social-Media-Profilen gepostet hat. Das war Content, der sich gegen den Islam richtete, warf der deutschen Regierung vor, sie würde der Islamisierung Vorschub leisten und kündigte Gewalttaten gegen Deutsche an. Aber das kam erst viel später. Also zunächst mal mussten natürlich die Opfer betreut werden, die Verletzten ins Krankenhaus gebracht werden, die Toten aus dem Tatort rausgebracht. Es waren zunächst mal 5 Opfer, jetzt sind es 6. Aber wie gesagt, das hat sich alles erst Stück für Stück zusammengesetzt. Und noch in der Nacht hat sich die Frage gestellt nach dem Sicherheitskonzept. Also wenn man dort hingeht, hat man gesehen, dass dort große Lücken waren zwischen den Betonpollern, die den Markt eigentlich hätten schützen müssen. Inzwischen liegt das Konzept mehreren Medien vor und es ist klarer, wer womöglich etwas hätte tun müssen.
Okay. Und man hat eben gesehen, es gab gewisse Mängel.
Ja, es sieht zumindest irgendwie unausgereift aus, was dort an die Öffentlichkeit gekommen ist. Also an einer Stelle ist davon die Rede, dass diese Rettungswege und die Feuerwehrzufahrt, über die der Täter dann hineingekommen ist auf den Markt, die hätte gesichert sein müssen mit Stahlketten, damit nicht einfach jeder darauf fahren kann. Mhm. Und dann an anderer Stelle im Sicherheitskonzept heißt es, dass diese Lücken aber frei bleiben müssen, eben für zum Beispiel die Feuerwehr oder für Notärzte. Es hätte wahrscheinlich auch nicht mal das Personal gegeben, um so eine Stahlkette richtig bedienen zu können, zu schließen, zu öffnen, weil man auch dort gespart hat. Und wie die Stadt das genehmigen konnte, ist zumindest für mich absolut rätselhaft.
Okay, also da gibt es gewisse Sicherheitslücken in diesem Konzept offensichtlich. Der Täter hätte nie so auf den Markt fahren dürfen können. Und trotzdem ist der Eindruck so ein bisschen, damit hält sich irgendwie niemand auf. Also die Empörung richtet sich nicht auf die Polizei, mhm, sondern die Frage ist viel mehr im Fokus, wie konnte dieser Täter überhaupt zur Tat schreiten mit seiner Vorgeschichte?
Das ist die Frage, die bis heute nicht beantwortet ist. Er war nämlich den Behörden bekannt, nicht nur durch seine Social-Media-Posts, über die mehrere Hinweise eingegangen waren, sondern auch über Gefährderansprachen. Zweimal wurde er angesprochen von den Behörden, einmal mündlich, einmal schriftlich, nachdem er Drohbriefe verschickt hatte. Dann wurde er 2014 verurteilt zu einer Geldstrafe, weil er mit der Wiederholung des Terrorattentats in Boston gedroht hatte, nachdem sich seine Zulassung zum Arzt verzögert hat. Mhm. Manche stellen auch die Frage, naja, hätte möglicherweise der Landesgeheimdienst in Sachsen-Anhalt, der Verfassungsschutz, ihn überwachen müssen. Normalerweise überwacht er ja Extremisten. All das spielt jetzt eine Rolle in der Aufarbeitung. Aber ein klares Bild hat sich für mich bislang da nicht ergeben.
Okay. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass der Täter den Behörden ja bekannt war, dass aber bei der Kommunikation zwischen den Behörden, zwischen den Zuständigkeiten einiges schief lief. Also dein Kollege Morten Freidel sprach von Behördenwirrwarr. Weiß man da mittlerweile mehr?
Es kamen einige Dinge ans Licht. Also zu dem, was mein Kollege Morten Freidel erwähnt hat, da schrieben Ex-Muslime, die den Täter aus anderen Zusammenhängen kannten, den Behörden, vor allem den Polizeibehörden, aber auch einer Asylbehörde, darüber, dass dieser Mann gefährliche Dinge ankündigt, dass er mit Gewalt droht. Mhm. Und dann hat die jeweilige Behörde gesagt, naja, bitte kontaktieren Sie eine andere Behörde, in dem Fall die Polizei in Magdeburg, die dann aber weiter nicht reagiert hat. Und der springende Punkt ist hier, dass die Hinweisgeber nicht über das offizielle Webformular der Polizeibehörden die Polizei kontaktiert haben, sondern über ihre Social-Media-Accounts auf Instagram oder auf Twitter, mhm, also auf sozialen Medien.
Also ein kleiner bürokratischer Fehler eigentlich.
Ich weiß gar nicht mal, ob es ein bürokratischer Fehler war, weil streng genommen hat sich der jeweilige Beamte ja an die Regel gehalten, dass er Hinweisen nachgeht, die eben nur über das offizielle Hinweisportal eingehen. Und alles andere lässt er unberücksichtigt. Mhm. Und dann gibt's noch andere Puzzlesteine. Also zum Beispiel habe ich die Verurteilung erwähnt, nachdem er eine Terrordrohung ausgesprochen hat. Die spielte aber für sein Asylverfahren gar keine Rolle. Er wurde 2 Jahre später anerkannt als Asylmigrant. Er hat sich ja als verfolgter Islamkritiker ausgegeben, mhm, weil er zu 90 Tagessätzen verurteilt wurde nach dieser Terrordrohung. Und erst ab 91 Tagessätzen darf so etwas eine Rolle spielen in einem Asylverfahren. Und aus all diesen kleinen Episoden setzt sich dann ein Bild zusammen davon, dass die Behörden untereinander entweder gar nicht sprechen durften oder dass einzelne Beamte sagten, naja, ich kann doch nicht meine Dienstanweisung verletzen. Und so versickerten eben viele Informationen.
Okay. Und das führte dann auch zum Druck der Politik. Also die Parlamentarier, die forderten, wir wollen in einer Sondersitzung erfahren, was da schiefgelaufen ist.
Natürlich hat das Ganze auf ein neues politisches Parkett gehoben, weil sich die Frage stellt, ob die Behörden mit ihren strikten, teils für Außenstehende unverständlichen Regeln zeitgemäß arbeiten. Also ein Täter wie dieser Mann war in keine Raster einzuordnen, mit denen die Sicherheitsbehörden arbeiten, von links, rechts, islamistisch. Die Datenschutzregeln, an die sich die Behörden halten müssen, hindern sie daran, solche Täter zu fassen. Sodass die Opposition natürlich die Frage stellt, brauchen wir vielleicht neue Gesetze? Müssen wir die Regeln ändern? Mhm. Die Parlamentarier wollten von mehreren hochrangigen Behördenchefs Antworten, zum Beispiel vom Präsidenten des Bundeskriminalamts, Holger Münch, oder vom Verfassungsschutz, neben natürlich auch anderen Gästen wie der Magdeburger Bürgermeisterin.
Mhm. Also zum Stand der Ermittlungen eigentlich.
Richtig, Sie wollten wissen, was das für ein Mann war, was ihn antrieb und warum es zu dieser Tat kam. Wie es zu diesem Anschlag kommen konnte. Mhm. Wir sprechen ja aber auch nicht nur über ein System und über Behörden an sich. Wir sprechen auch über die Menschen, die da arbeiten. Und dann hätte man diesen Anschlag vielleicht sogar verhindern können, wenn jemand den Mut gehabt hätte, sich über die eine oder andere Vorschrift hinwegzusetzen, vielleicht wenn er zu einem Vorgesetzten gegangen wäre und gesagt hätte, so Leute, jetzt müssen wir aber uns diese Hinweise angucken, selbst wenn sie nicht auf dem offiziellen Dienstweg eingegangen sind.
Wir sind gleich zurück.
Die Tenöre sind die gefeierten Stars der Oper. Juan Diego Flores beherrscht die höchsten Tonlagen wie kaum ein Zweiter. Am 27. Oktober 2025 tritt der Ausnahmekönner in der Scala di Milano in seiner Paraderolle als Tonio in La Fille du Regiment auf. Exklusiv für Twerenbold-Gäste. Mehr Informationen unter twerenbold.ch.
Okay, das ist aber natürlich, jetzt müssen wir sagen, hypothetisch, wir wissen es nicht, wir werden es nie wissen. Trotzdem, der Schaden ist in Teilen angerichtet. Die Schuldfrage, die Verantwortungsfrage, die steht jetzt im Raum. Und das ist Wasser auf die Mühlen der Rechtspartei, der AfD.
Liebe Magdeburger, liebe Freunde!
3 Tage nach dem Anschlag tritt Alice Weidel in Magdeburg auf. Einen Tag vor Heiligabend, eine Kerze am Rednerpult.
Um der Opfer einer Wahnsinnstat zu bedenken.
Sie äußert Mitgefühl mit den Hinterbliebenen, sie schürt aber auch Emotionen und sie platziert scharfe Statements.
Voller Hass auf das, was den menschlichen Zusammenhalt ausmacht. Auf uns Menschen, auf uns Deutsche, auf uns Christen.
Ja. Und wenn man sich die Aufnahme von diesem Auftritt ansieht, dann merkt man, der ganze Domplatz in Magdeburg ist voll. Sie hat sehr viele Leute mobilisieren können. Offenbar weiß die AfD diesen Moment für sich zu nutzen, um erneut die Forderung zu stellen, ausländische Straftäter abzuschieben. Und sie nutzte natürlich diesen Anschlag für ihren Wahlkampf. In Deutschland wird am 23. Februar gewählt. Und immer wenn sie davon gesprochen hat, dass man kriminelle Straftäter abschieben muss, rief die Menge: Abschieben, abschieben.
Die unsere Heimat, die ihnen Schutz bietet, abgrundtief hassen.
Also die AfD nutzt den Anschlag für Stimmungsmache, kann man sagen. Sie spricht von Behördenversagen, untergräbt damit aber auch das Vertrauen in die Institutionen, die Behörden und letztlich die Demokratie.
Ich würde es anders ausdrücken. Ich habe den Eindruck, sie profitiert von dem Vertrauensverlust, der schon da ist in weiten Teilen der Bevölkerung und stellt sich als die einzige Partei hin, die diesen Missstand beheben kann. Das ist natürlich populistisch. Ich habe große Zweifel, dass die AfD das Personal hat, um eine solche Behördenreform zu bewerkstelligen. Mhm. Natürlich zieht sie das aber auch auf das Thema der Migrationspolitik. Und sagt, solche Leute wie dieser Täter hätten nie nach Deutschland kommen dürfen. Und wenn er schon in Deutschland ist, hätte er schleunigst abgeschoben werden müssen. Das ist das, was die AfD sagt. Und das ist das, was anscheinend auch bei vielen Menschen verfängt. Mhm. Die AfD nutzt natürlich die Emotion so, dass sie sagt, es wäre pietätlos von den anderen Parteien, dass sie diese Veranstaltung nicht machen, dass sie nicht so viele Menschen mobilisieren. Nur die AfD würde darüber sprechen, ist das Narrativ. Die anderen Parteien sprechen natürlich auch darüber, aber eben nicht in solchen Massenveranstaltungen.
Mhm. Also wir haben jetzt über Fehler und Versäumnisse gesprochen. Wenn man die Ermittlungen anschaut, wenn man die Aufarbeitung des Anschlags anschaut, die Frage ist nun aber, was sind die Lehren, die da gezogen werden?
Auch jetzt werden wir alles tun, um die richtigen Lehren daraus zu ziehen.
Die Innenministerin ist gleich nach der Sitzung vor die Presse getreten. Sie hat mehr Geld für die Polizei gefordert.
1 Milliarde Euro mehr.
Sie wollte die Polizei mit mehr Personal ausstatten. Sie wollte mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden.
Unsere Sicherheitsbehörden brauchen alle notwendigen Befugnisse und mehr Personal.
Und dafür insbesondere einige Gesetze anpassen. Zum Beispiel soll es möglich werden, biometrische Gesichtserkennung einzusetzen bei der Suche nach Straftätern.
Für den biometrischen Internetabgleich.
Also die Bilder dieser Menschen abzugleichen mit etwa Bildern auf sozialen Medien. Es ging um die Vorratsdatenspeicherung, um die Speicherung von IP-Adressen. Vieles, was bislang noch nicht möglich war. Mhm.
Also es war bisher politisch zu umstritten, also nicht umgesetzt.
Genau. Es ist so, dass beispielsweise die FDP, die deutschen Liberalen, große Vorbehalte haben bei diesen Maßnahmen, weil sie sagen, die unterlaufen Bürgerrechte, sie unterlaufen die Selbstbeschränkung der Exekutive, was sehr wichtig ist für die liberale Demokratie. Mhm. Und auch die CDU und CSU, die Christlichdemokraten, sind nicht überzeugt von diesen Maßnahmen. Okay.
Aber der Konsens, wenn ich das richtig verstehe, nach dieser Sondersitzung oder respektive nach dem Anschlag, ist nur so, ist der Schutz der Bürger möglich. Also mehr Mittel für die Polizei, mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden heißt auch eine Anpassung der Gesetze.
Das ist zumindest die Debatte, die gerade stattfindet. Ich denke, es ist Konsens darüber da, dass die Polizei besser ausgestattet werden muss, personell, finanziell sowieso. Mhm. Die Befugnisse der Behörden, wenn es in die Daten der Bürger reingeht zum Beispiel, das, denke ich, wird weiter umstritten sein, weil der Widerstand zu groß ist, als dass man bereit ist, Grundsätze des Rechtsstaats zumindest zu schleifen. Ich denke nicht, dass das sehr bald geändert wird.
Aber doch, was mich umtreibt, Nathan, so eine ganz grundsätzliche Frage. Ich meine, das sind auch diese Taliban, das sind oft kranke Einzeltäter. Und das hat nur bedingt mit den Strukturen in Deutschland eigentlich zu tun irgendwo. Also denken wir jetzt an New Orleans in diesen Tagen, wo ein verwirrter US-Ex-Soldat und selbsternannter Dschihadist in eine Menschenmenge fuhr. Die Sicherheitsdienste müssen irgendwie immer das Unmögliche auch im Blick haben. Kann das nicht immer irgendwie doch passieren? Egal eigentlich, welche Lehren man zieht.
Prinzipiell ja, und es ist sicher kein Allheilmittel, jetzt einfach die Behörden ohne Ende aufzublähen. Ich denke, worauf es ankommt, ist, zielgenauer zu arbeiten. Also In Großbritannien zum Beispiel gibt es ein Register für psychisch auffällige Menschen, die womöglich gewalttätig werden könnten. Da haben die Behörden das im Blick, dass es Menschen gibt, die nicht in diese klassischen Raster passen von links, rechts, islamistisch. Und davon ist Deutschland leider immer noch sehr weit entfernt. Mhm. Zumindest ist der Druck auf jeden Fall gestiegen auf die kommende Regierung, dort etwas zu tun. Mhm. Dass die Behörden flexibler sind, dass sie auch Leute erfassen können, die nicht in diese starren Raster passen. Und dass die Politik natürlich die Verunsicherung ernst nimmt, die jetzt in der Bevölkerung um sich greift.
Ich danke dir, liebe Nathan, und ganz liebe Grüße nach Berlin.
Vielen Dank und Grüße nach Zürich.
Das war unser Akzent mit Deutschlandredaktor Nathan Giwertsev. Ich bin Marlin Oehler. Macht's gut. Bis bald.